Zu den absurdesten Aussagen des Bundeskanzlers in den letzten Wochen gehört sicherlich die Feststellung, dass der Bundestag kein Zirkuszelt sei. Welche Überraschung. Mit Blick allerdings auf das Debakel rund um die Verfassungsrichterwahl im Bundestag stellt sich die Frage, ob er damit eigentlich recht hat. Darüber sprechen wir im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 113 im Podcast Zwischenrufe. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, und ich bin Johanna Spierling, seine Mitarbeiterin. Und heute soll es um Justizthemen gehen, um einige Justizthemen. Zum einen um den Fall Maya T. und zum anderen um die eben schon angesprochene, nicht stattgefundene Richterinnenwahl im Bundestag und wie deine Einschätzung zu beiden Geschehen gerade ist. Kurz, um alle abzuholen: Es geht um einen Fall, der zurzeit auch in den deutschen Nachrichten sehr präsent ist, weil unter anderem in Kiel und Leipzig mehrere AktivistInnen vor Landtagen, vor dem ZDF bzw. vor Hausprojekten protestiert haben und für die Freilassung von Maya T. sich äußern. Und es gab mehrere vermummte Personen, die das in Kiel gemacht haben, am Parlamentsgebäude Aufschriften ausgerollt haben. Und diese AktivistInnen gehören wohl nach Angaben der Gruppe zur sogenannten Turbo-Klima-Kampfgruppe Kiel, TKKG abgekürzt, die der Verfassungsschutz des Landes als linksextremistischen Hauptakteur im Bereich der Klimabewegung bezeichnet.
Den habe ich sogar schon mal gehört.
Ja.
Ich glaube aber auch nur wegen dieser Abkürzung.
Dieser Gruppe. Jedenfalls, genau, ist dieser Protest inzwischen auch in Sachsen angekommen, weswegen wir heute drüber sprechen. In Leipzig wurde in den letzten Tagen ein Haus besetzt und da protestiert. Und ich wollte mal fragen, was davon im Landtag vielleicht auch an Debatten angekommen ist, wie deine Einschätzung dazu ist und warum wir überhaupt in Bezug auf Recht darüber reden.
Ja, das ist ja alles ein ganz, ganz schwieriges und, wie ich finde, auch mit Blick auf den Rechtsstaat dramatisches Thema. Also vielleicht vorweggeschickt, man muss hier nicht jede Aktionsform billigen und teilen, die da in auch teilweise vermeintlicher Solidarität zum Ausdruck gebracht wird. Ich halte viel davon, dass man den Protest in geeigneter Form ausdrückt. Aber der Protest ist natürlich notwendig auf der anderen Seite, und das hat ja auch einen Hintergrund, der ja tatsächlich primär auch in Sachsen seinen Anfang findet. Vor ziemlich genau einem Jahr ist Maya T., eine Person, ich glaube, die meisten dürften mittlerweile das kennen, der vorgeworfen wird, Straftaten im Zusammenhang mit einer Großveranstaltung in Budapest gegen mutmaßliche Neonazis begangen zu haben. Und die saß in einer Haftanstalt in Dresden, korrekterweise, und ist vor ziemlich genau einem Jahr ausgeliefert worden nach Ungarn, wo ihr der Prozess gemacht werden soll. Diese Auslieferung ist quasi Kern eigentlich des Protestes. Sicherlich gibt es auch darüber hinaus Menschen, die der Meinung sind, dass das, was ihr vorgeworfen wird, legitim sei. Das teile ich ausdrücklich nicht. Es geht im Konkreten vielmehr um die Frage, war diese Auslieferung überhaupt rechtens? Und da beginnt etwas, was ich als einen, ja, tatsächlich Justizskandal bezeichnen würde, nämlich dass Maya gegen die ausdrückliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach Ungarn ausgeliefert wurde. Nun ist grundsätzlich die Auslieferung nach Ungarn nach wie vor, ich will nicht sagen Praxis, aber vorgesehen, aber im konkreten Fall hat sich, nachdem das Kammergericht Berlin, also sprich das Landgericht, entschieden hatte, dass die Auslieferung stattfinden kann, damit ihr in Ungarn der Prozess gemacht werden kann, hatte sich der Strafverteidiger von ihr an das Bundesverfassungsgericht mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gewandt. Einstweilige Anordnung ist immer dann der Fall, wenn sehr schnell etwas geregelt werden muss, ohne dass das Bundesverfassungsgericht die eigentliche materielle Hauptsacheentscheidung treffen kann in der Zeit, sondern da wird vorläufig quasi etwas geregelt, um zu sichern, dass die Grundrechte eben gewahrt bleiben, beziehungsweise auch das Verfahren später noch durchgeführt werden kann. Und der Erlass einer einstweiligen Anordnung, den man da beantragt, der sollte eben im konkreten Fall verhindern, dass Maja überhaupt nach Ungarn überstellt wird. Und das muss man sich jetzt wohl vorstellen, dass am Tag zuvor das Kammergericht Berlin dies entschieden hat, der Strafverteidiger entsprechend das an das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich gefaxt oder mit dem BA übermittelt hat, den Antrag. Der muss ja erstmal geschrieben werden. Und dann muss in Karlsruhe, weil da ja wirklich unmittelbares Handeln erforderlich ist, denn die sächsischen Behörden hatten trotz der Kenntnis über die entsprechenden Abläufe auf Weisung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin entsprechend schon die Auslieferungsmaßnahmen korrekterweise anlaufen lassen. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt auch schnell entscheiden müssen, hat auch am nächsten Tag sehr früh die Entscheidung getroffen, dass diese einstweilige Anordnung erlassen wird. Das klingt dann im Wortlaut so, ne? Hat die erste Kammer am 28. Juni 2024 einstimmig beschlossen und jetzt kommt der Tenor, die Übergabe des Antragstellers an die Behörden der Republik Ungarn wird bis zur Entscheidung über die noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde längstens für die Dauer von 6 Wochen einstweilen untersagt. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wird mit der Durchführung der einstweiligen Anordnung beauftragt. Sie wird angewiesen, durch geeignete Maßnahmen eine Übergabe des Antragstellers an die ungarischen Behörden zu verhindern und seine Rückführung in die Bundesrepublik Deutschland zu erwirken. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar 3 Dinge entschieden. Erstens, ihr dürft nicht ausliefern. Zweitens, die Generalstaatsanwaltschaft Berlin als quasi verfahrensleitende Stelle ist dafür zuständig, das auch umzusetzen. Und sie hat, sofern die Person bereits außerhalb des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland ist, also Maja quasi schon woanders ist, sie unverzüglich zurückzuführen. Ja, diese Entscheidung wurde dann offenbar dem sächsischen LKA bzw. Generalstaatsanwaltschaft in Berlin zu spät übermittelt. Die Person, also in dem Fall Maja, befand sich zu dem Zeitpunkt schon in Ungarn. Und Ungarn sagte natürlich, das ist uns scheißegal, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Wir wollen die hier vor Gericht stellen. Und seitdem haben wir es mit einem handfesten Justizskandal zu tun, weil eine Person, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die darf nicht ausgeliefert werden. Und zwar wegen der Besorgnis, damals noch, dass das Kammergericht Berlin zu wenig geprüft hat, ob die Haftumstände insbesondere für Personen, für queere Personen, für Transpersonen in Ungarn überhaupt haltbar sind, dass deswegen vorläufig diese Auslieferung nicht erfolgen darf und die haben es trotzdem gemacht. Und jetzt kann man sagen, ja, das lief halt so und da kam die Entscheidung zu spät, die wussten, was Sache ist. Und in dem Fall eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht abzuwarten, man hätte ja von mir aus auch an der österreichisch-ungarischen Grenze warten können, bis die Entscheidung aus Karlsruhe kommt und dann entweder zurück nach Deutschland fahren oder die Überstellung fortsetzen können. Das ist tatsächlich ein, wie ich finde, gravierender Justizskandal schon damals gewesen. Das Problem ist, jetzt kurzer Einschub, warum wir dort relativ wenig als Sachsen machen können. Es ist zwar das sächsische LKA, das das gemacht hat, aber im Rahmen der Amtshilfe für Berlin. Und da gilt, wenn das sächsische LKA was in Amtshilfe macht, ist Berlin zuständig und nicht wir. Das heißt, selbst ich kriege Anfragen zu dem Thema nur sehr rudimentär beantwortet, weil man mir mitteilt, zuständig ist die Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Und das möge man bitte in Berlin nachfragen. So, jetzt ist das Kind quasi in den Brunnen gefallen. Das ist eine etwas sehr euphemistische Formulierung für das, was da stattgefunden hat, weil faktisch befindet sie sich seitdem in wirklich unhaltbaren Haftbedingungen und ist ja deswegen auch zwischenzeitlich in einen Hungerstreik getreten, den sie mittlerweile ja beendet hat. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht ja aber im Januar tatsächlich auch entschieden, dass diese Entscheidung, also das war ja nur eine vorläufige Regelung, eine einstweilige Anordnung und wer genau zugehört hat, ne, heißt es ja, bis zur Entscheidung über die noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde wird das untersagt und das Bundesverfassungsgericht hat dann aber auch über diese Verfassungsbeschwerde entschieden und zwar am 24. Januar dieses Jahres, also ein gutes halbes Jahr später, und hat sehr klar gesagt, der Beschluss des Kammergerichts vom 27. Juni 2024, das ist diese Überstellungsentscheidung, verletzt die beschwerdeführende Person in ihrem Grundrecht aus Artikel 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, soweit ihre Überstellung an die ungarischen Behörden für zulässig erklärt wurde. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, dass, wie in der einstweiligen Anordnung man gesagt hat, ihr habt das zu wenig geprüft und möglicherweise muss man jetzt in der Abwägung des Schadens, also sprich, wenn die Person einmal in Ungarn ist, kriege ich sie nicht wieder zurück, versus wenn man wartet und die Entscheidung abwartet, dann hat man später immer noch die Gelegenheit, falls sie abschlägig ist, sie nach Ungarn zu überführen, ist jetzt diese Entscheidung, war damals dann im Januar da, wo ganz klar drinsteht, ihr hättet die Entscheidung des Kammergerichts Berlin ist auch materiell nicht haltbar, weil sie in
die Grundrechte der Person, übrigens hier aus Artikel 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union eingreift. Das führt ein bisschen zu einer etwas kruden Auffassung nach dem Motto, hier steht ja nicht drin, dass das gegen das Grundgesetz verstößt und deswegen sei ja die Entscheidung aus Karlsruhe nicht, dass das verfassungswidrig ist. Denjenigen, die diese Auffassung anhängen, denen sei mal empfohlen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sorgsam zu lesen, denn wir haben es im Zusammenhang mit den Entscheidungen über Überstellungen und Auslieferungen nach dem europäischen quasi Haftbefehlsrecht damit zu tun, dass das ein komplett, wie es so schön immer heißt, unionsrechtlich überformte Regelung ist und damit tritt quasi anstelle der Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland eben die Grundrechtecharta der Europäischen Union, in dem Fall eben der Auswirkung inhaltsgleich und deswegen natürlich auch die klare Ansage, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es rechtswidrig ist. Und wenn das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass etwas rechtswidrig ist, dann ist es in dem Fall auch ein erheblicher Eingriff in die Grundrechte, der verfassungswidrig ist. Das heißt, das haben die im Januar entschieden. Und seitdem ist eigentlich klar, das ist halt das Problem, man hat halt Recht gehabt, aber wir können nichts tun, weil die ungarischen Behörden Maja T. nicht an Deutschland zurücküberstellen wollen, zumindest vor der Entscheidung über das Urteil in Ungarn. Und das ist tatsächlich das Problem und dagegen richtet sich auch im wesentlichen Teil auch große Teile des Protestes. Ja, das war jetzt mal so die lange Einordnung.
Die lange Einordnung und tatsächlich ist es ja insofern auch so schlimm, dass nicht nur Maja T. jetzt in Haft ist, sondern auch dieser Prozess ja bereits im Februar in Ungarn auch schon begonnen hat und da unter anderem, also nicht nur, dass Maja sich seit einem Jahr in Isolationshaft befindet und die Vereinten Nationen das schon nach 2 Wochen als psychische Folter einstufen. Genau, ist jetzt auch dieser Aufenthalt in einem Haftkrankenhaus gewesen und ein bisschen die Frage ja, wie soll das weitergehen, wenn Ungarn jetzt sagt, wir machen hier einfach den Prozess?
Ja, also die Bundesrepublik Deutschland ist zumindest moralisch, nach meinem Dafürhalten auch weiterhin rechtlich dazu verpflichtet, alles zu unternehmen, dass Maja T. in den Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland zurückgeführt wird. Übrigens für all jene, die glauben, das würde dazu führen, dass sie hier straffrei davonkommt, das wird mitnichten der Fall sein. Dann wird sie sich vor einem deutschen Gericht dafür verantworten müssen. Übrigens haben sich ja mehrere andere Personen aus diesem sogenannten Budapest-Komplex gestellt, nachdem auch der Generalbundesanwalt diese Verfahren vor deutschen Gerichten hat eröffnen lassen wollen, da sie damit wissen, dass sie eben nicht ohne weiteres nach Ungarn ausgeliefert werden. So. Und das ist genau der Punkt. Darum geht es hier. Es geht darum, dass Maja zurück nach Deutschland kommt und hier in Deutschland dann unter menschenwürdigen Haftbedingungen und vor allem vor einem deutschen Gericht dann sich dafür, was ihr vorgeworfen wird, verantworten muss. Auch bei ihr gilt grundsätzlich wie in jedem Rechtsstaat bis zur Verurteilung übrigens auch die Unschuldsvermutung. Da kommen wir gleich nochmal zu, weil da hat ein gewisser Staatsschutzchef des LKAs die Woche auch ein interessantes Interview zugegeben. Und ich bin erstmal froh, dass der jetzige Außenminister, genauso wie auch schon vorher, grundsätzlich sagt, das ist ein Thema, ja, ich bleib dabei, es ist ein Justizskandal, eine deutsche Staatsbürgerin ins Ausland auszuliefern, obwohl das Bundesverfassungsgericht das untersagt hat. Komme ich gleich mal zum Punkt, warum ich da auch rechtlichen Bedarf sehe, weil das nicht das erste Mal ist, dass man so einen Spaß macht. Und das ist jetzt quasi das, was auch meine Erwartungshaltung ist. Wir können jetzt momentan hier nicht viel machen, aber das ist jetzt Frage von Diplomatie. Und es gibt Länder, denen ist in der Vergangenheit übrigens das jetzt nicht unbedingt als demokratisch geltende Italien gelungen, dafür zu sorgen, dass in solchen Fällen die Prozesse im Heimatland geführt werden. Und ehrlicherweise ist es Aufgabe des jetzigen Außenministers, dafür zu sorgen, dass Maja zurückgeführt ist. Diese ganze Free Maja-Debatte ist eine Rechtsstaatsfrage. Man mag, wie gesagt, zutiefst verurteilen, was ihr vorgeworfen wird. Und es ist auch richtig, dass das nicht legitimierbar ist, gleichwohl auch die Unschuldsvermutung hier erstmal für sie gilt. Aber es ist Aufgabe übrigens auch jedes Konservativen, der diesen Rechtsstaat noch ernst nimmt, dass Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts doch keine Empfehlungen oder nette Interpretationshilfen, Wunschlisten sind, sondern knallhartes Recht, was umzusetzen ist. Und deswegen ist das der Punkt, warum grundsätzlich dieser Protest, sie zurückzuholen, auch richtig und wichtig ist und auch nichts ist, was irgendwo in einer linken Spinnerbubble stattfindet, sondern wer sich für diesen Rechtsstaat noch interessiert und für diesen Rechtsstaat noch eintreten will, der muss eben auch dafür eintreten, dass Maja zurück nach Deutschland kommt und dann hier, wie gesagt, vor Gericht gestellt wird.
Das bedeutet aber, Menschen bleibt derzeit nichts anderes übrig, als sich vielleicht auch an den Außenminister oder AußenpolitikerInnen zu wenden und dieses Anliegen klarzumachen.
Ja, oder falls jemand noch eine interessante Idee hat, wie man das Problem sonst lösen könnte. Ich habe keine. Also natürlich, jetzt gab es schon die ersten, da können wir ja einen Gefangenenaustausch machen. Ich glaube, das wird sich jetzt Ungarn nicht ohne weiteres drauf einlassen. Weil natürlich das für die auch eine Symbolwirkung hat und für Orbán. Und das ist doch eigentlich auch das Absurde. Man hat sie in ein System quasi ausgeliefert, wo klar war, dass die nicht nur die Rechte von Trans- und Queer-Personen von menschenwürdigen Haftbedingungen vollkommen ignorieren, sondern dass dahinter auch ein Politikum steht bei diesem Prozess, wo Ungarn ein Interesse hat, das auch so zu exekutieren, wie sie es gerade tun.
Okay.
Und da kommen wir vielleicht mal an dieser Stelle zur... Lustig fand ich es nicht, absurden Interview des Staatsschutzchefs des Freistaates Sachsen in dieser Frage. Der hat sich ja auch nochmal gemütlich gesehen, dazu sich zu äußern. Und das Interview ist an der einen oder anderen Stelle doch bemerkenswert. Also zum einen finde ich es schon spannend, wenn er sagt, naja, zitiere da mal aus dem Interview. Die Auslieferung nach Ungarn, einem angeblich autokratischen System, und so weiter. Ich weiß nicht, wann der das letzte Mal Rechtsstaatsberichte der Europäischen Union zu Ungarn gelesen hat und mitbekommen hat, dass wir mehrere Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn quasi in der Vergangenheit angestrengt wurden. Dieses angeblich, also da frage ich mich, was will der Mann uns damit sagen? Aber das ist noch das geringste der Probleme. Dann zieht er hier quasi merkwürdige Parallelen zum Prozess Lina E. Gut, da ist erstmal grundsätzlich, das sind Prozesse gegen Linksextremistinnen und mutmaßliche Linksextremistinnen. Insoweit ist das durchaus gemeinsam. Und natürlich geht es um auch ähnliche Tatvorwürfe. Aber er zieht quasi den Protest in die gleiche Richtung. Und das habe ich, glaube ich, gerade deutlich gemacht. Bei Frilina ging es tatsächlich darum, dass die Leute, die das gefordert haben, das legitim fanden. Und gesagt haben, okay, die hat nichts getan oder das, was sie getan haben, ist legitim. Und deswegen soll sie weiterhin. Darum geht es. Sicherlich hier einigen auch, aber eben nicht im Kern. Einem Großteil, glaube ich, auch derer, die hier protestieren, geht es darum, dass sie sich eben, wie gesagt, in Deutschland dann vor einem Gericht verantworten kann. Und deswegen finde ich diese Parallelität, womit man auch sämtlichen berechtigten liberalen Rechtsstaatsprotest hier in mit dem quasi so Makel des Linksextremismus versucht anzuhaften, das finde ich schon frech. Aber richtig übel finde ich dann die Ausfassung, und da muss ich auch die Frage stellen lassen, ob das ein Staatsschutzchef so einfach durchgehen lassen kann, dass er hier beginnt, weitschweifig die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch noch zu interpretieren. Ich zitiere, das Bundesverfassungsgericht hat bemängelt, dass sich die Berliner Richter nicht ausreichend mit den Haftbedingungen für eine non-binäre Person auseinandergesetzt haben. Das Verfassungsgericht hat aber nicht gesagt, dass die Haftbedingungen unmenschlich sind, dass die Auslieferung verfassungswidrig sei, ist deshalb eine verkürzte Darstellung. Also, jetzt ist der Mann Polizist und kein Verfassungsrechtler. Aber wenn ich sowas sage, dann sollte ich mir vorher überlegt haben, was ich sage. Offensichtlich hat er nach der einstweiligen Anordnung nicht mitgekriegt, dass das Bundesverfassungsgericht sehr wohl in der Verfassungsbeschwerde entschieden hat, dass das Ganze verfassungswidrig war, eben wegen des Verstoßes gegen die EU-Grundrechtecharta. Und hier wird quasi versucht, meines Erachtens aus Kalkül so ein bisschen sich reinzuwaschen und zu sagen, naja, wir konnten ja gar nichts dafür und übrigens verfassungswidrig war das ja nicht, und zu sagen, ja, das passiert halt mal. Nein, das passiert nicht. Man schiebt keine deutsche Staatsbürgerin gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Wege der Auslieferung nach Ungarn ab. Punkt. Und das kann ich auch nachträglich nicht legitimieren, auch wenn der Staatsschutzchef vielleicht hier seine eigenen Leute quasi in Schutz nehmen will, was ich menschlich verstehe, aber verfassungsrechtlich ist das hier Bullshit, was er erzählt. Das regt mich ehrlicherweise auf, denn es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Vergangenheit immer mal wieder Situationen hatten, wo gerichtliche Entscheidungen, gerade auch im Bereich Auslieferung, Überführung, Abschiebung und so weiter, durch die Behörden am Ende als Empfehlung genommen wurden und teilweise die Maßnahmen trotzdem vollstreckt wurden. Gab es letztes Jahr auch quasi in einem Abschiebeverfahren in Sachsen eine Problematik. Aber wir haben auch sonst Situationen, wo Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nicht ganz ernst genommen werden, die sehr konkret sind, also jetzt nicht irgendwie gesetzgeberisches Handeln verlangen. Und das führt bei mir schon zur Frage, ob man sich nicht mal auch rechtspolitisch der Frage nähern muss, ob die Vereitelung von Entscheidungen des höchsten deutschen Gerichtes durch Unterlassen oder Zutun nicht tatsächlich irgendwie auch mal strafrechtlich arrondiert werden muss. Also das kann ja nicht angehen, was hier stattgefunden hat und dass man das jetzt auch noch versucht, ein Jahr später quasi mit Märchen zu legitimieren.
Gut.
Apropos Märchen.
Apropos Märchen und verzerrte Darstellungen.
Willkommen in der Schlammschlacht am zum Bundesverfassungsgericht. Nein.
Ja, es geht weiter um Justizthemen und dieses Mal um die verschobene RichterInnenwahl im Bundestag. Es geht um die Juristin Frau Köprosius-Gersdorf und verschiedene Vorwürfe, die gegen sie erhoben wurden. Vielleicht können wir ganz kurz chronologisch das Verfahren durchgehen, was hätte stattfinden sollen und was dann im Bundestag passiert ist und jetzt gerade auch medial passiert.
Eigentlich, long story short, es stehen wie immer regelmäßig Richterwahlen für das Bundesverfassungsgericht an. Ne? Richter werden für das Bundesverfassungsgericht für die Dauer von 12 Jahren gewählt und sind auch nicht wiederwählbar. Das heißt, die scheiden dann aus und dann bedarf es neuer Richterinnen und Richter an den beiden Senaten des Bundesverfassungsgerichts und zuständig ist in so einem Wechselverhältnis der Bundesrat oder der Bundestag. So, jetzt war der Bundestag zuständig mal wieder und da gibt es eine sehr komplexe Auswürfelung von Vorschlagsrechten, die sich im Wesentlichen an Stärken der Fraktionen über einen aber sehr längeren Zeitraum gemessen orientieren, weil natürlich bedarf es eben einer Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht. Und da liegt jetzt genau das Problem, nämlich dass die SPD eine Kandidatin vorgeschlagen hat, Frau Professorin Brosius-Gersdorf, eine, wie ich finde, sehr, sehr tolle, kluge, scharf analytisch denkende Juristin, die definitiv nach meiner Auffassung für dieses Amt einer Richterin am Bundesverfassungsgericht mehr als geeignet ist. Und das auch eigentlich seinen Gang ging. Da sind auch noch zwei andere Wahlvorschläge für die beiden anderen offenen Plätze mit drin. Interessanterweise sogar eine aus der Liste, die das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen hat. Das war das erste Mal, dass das der Fall war, weil die durch die Neuwahlsituation im Bund sich das alles verschoben hat und dann gibt es mittlerweile einen Zeitpunkt, ab dem das Bundesverfassungsgericht selbst eine Vorschlagsliste machen kann. Und die CDU hat sich da einen wohl zu eigen gemacht, wie man so hört. Und da gab es noch einen dritten Vorschlag. Und eigentlich lief das alles harmlos durch. Vor der Befassung im Plenum beschäftigt sich der Richterwahlausschuss damit. Auch da braucht es eine entsprechende Mehrheit. Und die war da, also relativ geräuschlos. Wie übrigens auch nahezu immer in der Vergangenheit. Weil Richterwahlen für das Bundesverfassungsgericht laufen in 90% der Fälle relativ geräuschlos. Nicht immer. Es gab auch in der Vergangenheit immer mal wieder Diskussionen über einzelne Richterinnen und Richter, die zur Wahl stehen sollten oder dann auch standen. Da ging es allerdings weniger um inhaltliche Fragen, sondern um eher, ich würde sagen, politisch-kulturelle Fragen, die damit zu tun haben. Zum Beispiel der heutige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der war, bevor er Verfassungsrichter wurde, Mitglied des Deutschen Bundestages. Da wurde sehr stark kritisiert, ob der direkte Wechsel von der Bundestagsebene auf die Bundesverfassungsgerichtsebene sinnvoll und das gut ist, unserer politischen Kultur gut tut. Er hat aber keiner bezweifelt, dass das ein kluger Jurist ist, der das sicherlich auch kann. Und Ältere werden sich vielleicht erinnern, dass es eine ähnliche Diskussion gab, als der ehemalige saarländische Ministerpräsident Müller Richter am Bundesverfassungsgericht. Er war übrigens auch ein Top-Jurist, hat auch schon mal die Ehre, auf dem Podium zu sitzen. Auch da hat keiner Zweifel an seiner juristischen Befähigung gehabt, sondern da ging es darum, ob auch das politisch-kulturell wünschenswert ist, dass ein so schnell quasi jemand aus dem Amt eines Ministerpräsidenten auf den Stuhl eines Bundesverfassungsrichters wechselt. Wobei das in Deutschland schon in den frühen Jahren des Bundesverfassungsgerichts durchaus immer mal wieder passiert ist, solche direkten Wechsel. Es gab auch in den 2000ern tatsächlich mal einen Fall, wo es um inhaltliche Positionierung geht. Übrigens auch damals ein von der SPD vorgeschlagener Richter. Der blaue Kommentar-Trias hier hinten hinter mir, der Dreier ist genau das, nämlich derjenige sollte, der Herausgeber Horst Dreier sollte Richter am Bundesverfassungsgericht werden. Auch damals ein SPD-Vorschlag. Und auch das war einer der wenigen, wo es um inhaltliche Punkte ging. Übrigens auch, wie ich, wenn man das heute nachliest, eine vollkommene Fehlverständnis von Äußerungen, die er von sich gegeben haben soll, was gar nicht der Fall war. So, und deswegen gingen alle davon aus, das läuft schon irgendwo, weil wir sind hier nicht am US Supreme Court, wo quasi es sehr stark um inhaltliche Positionierungen geht, sondern das lief halt. Und dann begann eine, ja, man muss es sagen, Kampagne. Denn irgendjemand begann dann Dinge in sozialen Netzwerken über die Kandidatin zu erzählen, die, ja, vorsichtig formuliert, jedweder Grundlage entbehren oder auch einfach von einem massiven Unverständnis von der Tätigkeit des Bundesverfassungsgerichts und auch der juristischen Auseinandersetzung geprägt sind. Und da kommen wir gleich nochmal zu Ende vom Lied, ist, dass dann plötzlich die CDU umgefallen ist und am Ende die Mehrheit für die Richterwahl offenbar nicht mehr stand, womit man alle drei Richterinnen und Richter von der Tagesordnung genommen hat. Und jetzt stehen wir da.
Genau. Die Wahl findet ja geheim statt, aber die Unsicherheit in der CDU-Fraktionsführung war offensichtlich ja so groß, dass sich laut Medienberichten jedenfalls mehr als dieser relevanten 60 Leute dagegen geäußert haben oder Bedenken geäußert haben, dass diese Zweidrittelmehrheit vielleicht nicht zustande kommt. Und kurz zum Verfahren ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, Merz hat sich im Sommerinterview dazu geäußert, dass er keine Notwendigkeit sieht, diese Wahl vorher stattfinden zu lassen, und deswegen wird wahrscheinlich erst im September die Wahl wieder stattfinden. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, ob diese Debatte den ganzen Sommer brennt.
Ja, also natürlich hat das Ganze so ein bisschen was damit zu tun, dass in Anführungsstrichen Sommerpause in Berlin demnächst ist und man für solche Debatten plötzlich auch Raum hat in den Zeitungen. Mhm. Also ich glaube, hier muss man mal sehr stark abschichten. Ja, was hier gerade stattfindet, ist auf zwei Ebenen problematisch. Zum einen, es ist erkennbar eine Kampagne, die gegen sie orchestriert wurde. Da kann ja jeder mal quasi in den sozialen Netzwerken nachgucken, wo kamen die ersten Vorwürfe her, wo endet das. Und am Ende hat offenbar News und Julian Reichel mehr Einfluss in der CDU-Bundestagsfraktion als der Fraktionschef selber. Darüber würde ich mir als Fraktionschef und als Bundeskanzler sehr viele Gedanken machen. Das sollte eben nicht der Fall sein. Und das andere ist, wenn man lädt hier gerade eine Richterwahl sehr, sehr politisch auf. Und jetzt gibt es einen tatsächlich historisch etwas länglichen Vergleich, der aber nicht ganz unspannend ist. Auch die Richter am US Supreme Court, die ja heute in massiv umkämpften Wahlen, ja, wir erinnern uns alle an die letzten Vorschläge, die da waren, entschieden werden. Die haben vor noch gar nicht allzu langer Zeit noch mit großen Mehrheiten die Richterinnen und Richter gewählt. Wurden selten Leute mit so 51 Stimmen im Senat bestätigt, sondern schon mit hohen Mehrheiten. Und auch das ist irgendwann mal, ich bin jetzt recht entsinne, ich glaube in den 70er und 80ern gekippt, anhand von konkreten Persönlichkeiten, bei denen eben dann neben persönlichen Verfehlungen, denen ihnen vorgeworfen wurde, auch zunehmend die Frage der, wo stehen sie politisch, sehr, sehr stark quasi in den Vordergrund gerückt wurde. Und das hat ehrlicherweise die politische Debattenkultur um die Besetzung des Supreme Courts total versaut. Seitdem ist das ein einziger Grabenkampf und jeder schwört sich gegenseitig Rache beim nächsten Mal und versucht quasi den anderen maximal auszustechen. Von dieser politischen Überfrachtung des Bundesverfassungsgerichts sind wir Gott sei Dank weit entfernt, aber wir sind gerade an einer Schwelle, wo wir sehr aufpassen müssen, dass nicht anhand dieser konkreten Personalentscheidung genau das eintritt, dass wir in eine Spirale eintreten, dass am Ende wir am US-Supreme Court Verhältnisse hier bekommen. Das würde dem Bundesverfassungsgericht in einem Maße schaden, dass auch jeder Konservative sich mal darüber, vermeintlich Konservative, darüber Gedanken machen sollten, ob es das wert ist, was man hier gerade vollzieht. Denn die Kandidatin ist alles andere als, ich sage es mal, radikal links. Ich würde sogar sagen, sie würde sich selber nicht mal als Mitte links unbedingt bezeichnen. Sie hat Positionen aus einer juristischen Auffassung, die man sicherlich eher im linkeren Teil der Gesellschaft. Sie hat aber auch Positionen, es ist ja mehrfach verdeutlicht worden, die eher liberale und konservative Positionen sind, beispielsweise zum Thema Privateigentum oder ähnliches. Und das ist normal. Sie lehrt als Professorin, da streitet man sich intellektuell, akademisch, da hat man unterschiedliche Auffassungen. Und wenn man das nicht will, dann sollte man auch keine Professorinnen und Professoren mehr ans Bundesverfassungsgericht berufen. Das würde aber dem Gericht enorm schaden. Wenn ich zukünftig jedem quasi in der Wahl vorwerfe, was er möglicherweise akademisch an Positionen geäußert hat, dann wären sich auch keine Professorinnen und Professoren, teilweise hochintelligente Menschen wie Frauke Prosius-Gersdorf, die wirklich begnadete Juristinnen und Juristen sind, für dieses Amt mehr finden. Und das wäre eine intellektuelle Verarmung für das Bundesverfassungsgericht, die dann eintreten wird. Und das darf man nicht zulassen. Jetzt vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Ich hatte die große Freude und Ehre, Frauke Prosius-Gersdorf mal als stellvertretende Verfassungsrichterin in Sachsen mit vorschlagen zu dürfen. Sie ist in Sachsen im Sächsischen Landtag mit 94% der Stimmen gewählt worden. In der damaligen Wahltranche war das das beste Ergebnis. Viele CDUler waren auch von ihr als Persönlichkeit beeindruckt und auch damals hatte sie schon sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Und das liegt auch daran, dass aber hier intelligente Menschen durchaus richtige Schlüsse gezogen hat. Am Bundesverfassungsgericht prägt nicht die Person das Amt, sondern das Amt vielmehr die Person. Sie ist eine von mehreren Richterinnen und Richtern und wird sich nie alleine mit einer aus Sicht der Union Extremposition durchsetzen können. Sondern es geht immer auch in den Beratungen des Bundesverfassungsgerichts, so viel weiß man, um einen akademischen Austausch, um eine Annäherung. Da kann sich aber nie jemand radikal durchsetzen, selbst wenn man am Ende noch darüber redet, dass sie entsprechende Minderheitsvoten abgibt. Und das ist ein Fehlverständnis, was hier gerade produziert wird, eben weil die Entscheidungskultur des Bundesverfassungsgerichts, übrigens auch des Sächsischen Verfassungsgerichts, auf eine ganz, ganz andere ist und eben nicht darauf ausgelegt ist, das Trennende zu suchen, sondern erstmal das Gemeinschaftliche und dann zu gucken, wo gibt es Abweichungen. Deswegen kann sich da nie jemand durchsetzen in dem Maße und deswegen ist es auch Quatsch, so zu tun. Übrigens hat die CDU selber oder die Union vor allem selber immer mal wieder die Erfahrung machen dürfen, was man so hinter vorgehaltener Hand hört, wo man dachte, jetzt haben wir endlich einen Richter am Bundesverfassungsgericht, der stoppt die liberale Euro-Rettungspolitik oder ähnliches und der Richter oder die Richterin, wir dürfen ja hier oder wollen ja keine Namen nennen, hat sich dann eher zu einem durchaus Unterstützer einer liberaleren Auffassung der Europäischen Union entwickelt. Das zeigt eben, das Amt prägt die Person und nicht umgekehrt. Und deswegen ist das auch alles, ich finde das schändlich, wie hier gerade mit ihr umgegangen wird. Ich finde aber auch gut, dass sie eine große Solidarität kriegt, sowohl aus der Juristinnenschaft als auch aus Teilen der Politik, als auch selbst sehr klar damit umgeht. Aber die Frechheit war am Ende wirklich noch der an den Haaren herbeigezogene Plagiatsvorwurf. Also wenn einem dann nichts mehr einfällt, und dann sagt selbst derjenige, den man gefragt hat, dass der kein Plagiatsvorwurf erheben würde gegen sie, dann wird es auch wirklich schräg und dann zeigt es, es geht hier nicht um die fachliche Versiertheit, sondern, und das ist tatsächlich der Punkt, den Britta Hasselmann auch in ihrer Rede im Deutschen Bundestag stark gemacht hat, es geht hier darum, die Karriere einer klugen, eloquenten, scharfsinnigen Frau am Bundesverfassungsgericht zu verhindern und das darf man nicht zulassen.
Genau, es geht ja bei ganz vielen inhaltlichen Vorwürfen auch einfach um Sachen, für die das Bundesverfassungsgericht potenziell gar nicht zuständig wäre. In einem Punkt wird jedenfalls erklärt, warum AfD-nahe Menschen und Medien, die tendenziell konservativ bis rechtsextrem ausgerichtet sind, so sehr auf diese Kritik bei ihr aufspringen und darüber berichten. Und das ist ja das AfD-Verbotsverfahren, wozu sie sich geäußert hat, aber vermutlich wird es du da auch sagen, dass es dann vor allem ja um eine juristische Auseinandersetzung geht und selbst wenn sie privat der Meinung wäre, dass das unterstützenswert wäre, dass sich das juristisch nicht nur durchsetzen kann.
Wenn man der Meinung ist, dass eine Person, die sich in einem Parteiverbotsverfahrensfrage irgendwann mal geäußert hat, nicht Richter am Bundesverfassungsgericht werden könnte, dann hat man aber mit dem ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten Müller ein ernsthaftes Problem verursacht, weil da hätte man das dann genauso machen müssen. Ja, da ging es nicht um die AfD, da ging es um die NPD, aber der war quasi noch mittelbar als Ministerpräsident, das hat ihm ja später auch die Fragen von worüber darf er da entscheiden eingebracht, als Ministerpräsidenten entsprechendes Verbotsverfahren zumindest mit begleitet. Also das ist ja absurd. Natürlich, wenn ich nicht mehr will, dass Professorinnen und Professoren auch ihre Rechtsauffassung irgendwo äußern, auch zu Parteiverboten, das ist nun momentan das heiß diskutierte Thema in Deutschland, dann mache ich genau das. Aber das wird uns langfristig nur noch weiter schaden. Von daher, also das ist absurd. Und ja, wenn es so ist, dass man niemanden will, dann soll man es bitte aber sagen, dass man es daran festmacht. Und selbst wenn es zu der Situation käme, dass sie plötzlich dafür zuständig wäre, dann muss man halt mit den Wegen des Verfassungsprozessrechts gucken, ob das schon ausreicht für eine entsprechende Befangenheit. Und wie gesagt, ich halte das alles für absurd.
Gut, dann so viel zu dieser Einordnung und wir halten euch eventuell dann in den kommenden Wochen auf dem Laufenden, wie es da weitergeht.
Genau. Und allen weiteren verspreche ich jetzt erstmal, dass wir uns vorläufig in die Sommerpause verabschieden. Und es gibt noch einen weiteren Podcast zwischendrin, aber
Zum Haushalt,
ein kurzer Rückblick, den ihr euch wo auch immer genießen könnt.
Genau. Ansonsten euch einen schönen Sommer und falls ihr noch weitere Fragen habt zu all den besprochenen Themen, dann schickt sie gerne. Und ansonsten bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.